Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveCell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vettel.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von AOM Shorts. Moin Ole.
Moin Flo.
Ja, wir beide aus dem Homeoffice heute. Und ich bin ehrlich, ich sitze von Wäscheständern. So, weil irgendwie meine Freundin das Arbeitszimmer, weil ich normal ja mal gerne im Office bin, irgendwie so zum halben Wäschezimmer gemacht hat. Ja, und jetzt sehe ich hier nicht so viel außer Wäsche und Bildschirm.
Ja, Premiere aus dem Homeoffice hier, glaube ich zumindest. Ja, wir ziehen ja jetzt um ins neue Büro. Dementsprechend war gestern der letzte Bürotag. Also, spannend.
Total, ja. Als irgendwie abends dann die ganzen Umzugskartons waren und jeder Mitarbeiter dann seine Sachen in den Karton gepackt hat und ich dann abends nochmal durch bin, durchs Büro, und dann standen nur diese ganzen Kartons da und ich dachte so, oh Gott, weil man es ja schon irgendwie, finde ich, so gerade so aus amerikanischen Filmen und so kennt, wo wenn Leute dann irgendwie rausgeworfen werden oder kündigen, die halt irgendwie ihre Sachen in Pappkarton packen und dann einfach gehen. Das war schon irgendwie ein komisches Gefühl.
Absolut. Aber ich glaube, das neue Büro wird umso cooler. Ich freue mich auf jeden Fall.
Ja, total, total. Ne? Also jetzt hier heute, wir nehmen jetzt auf, jetzt ist gerade Freitag, Anfang nächster Woche geht es dann mit der Spedition los und dann wird alles irgendwie rübergebracht ins neue Büro. Das ist jetzt auch nicht von der Distanz her nicht die Welt. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir das irgendwie so in ein bis zwei Tagen halt schaffen. Ja, und dann wird es aufregend, wenn man dann irgendwie auf einmal kommt. Mein neuer Büroweg, ich habe das schon gecheckt, sieht ganz gut aus. Ich musste mich eigentlich mit dem Fahrrad nur runterrollen zum Wasser. Dann fahre ich irgendwie am Wasser lang, 5 Minuten. Und machen wir mal 10 bis 15 Minuten. und dann würde ich beim Büro. Und ich meine, wir wohnen ja auch recht nah beieinander. Das heißt, ja, irgendwie, das müsste ja relativ ähnlich aussehen.
Ja, es gibt ja mehrere Routen. Also hin ist auf jeden Fall entspannt, da geht's mit Berg runter, da hast du recht. Aber zurück, ich habe schon über ein E-Fahrrad spekuliert für den Rückweg.
Ja, du spielst Basketball und das ist hier Luftlinie 2 Kilometer, mein Freund. Aber es ist ein Berg dazwischen. Ne?
Das ist ein Riesenberg dazwischen, muss man wissen.
Ja. Gut, das werden wir lösen. Vielleicht ja sonst auch irgendwie ein Tandem, ne? Dann irgendwie kann man sich abwechseln. Einmal macht den, aber das schaffen wir, glaube ich, nicht. Ich glaube, da kommen wir nicht hoch. So, wenn einer den anderen mitzieht, ein Berg, ne, das wird nichts. Naja, wir werden da schon eine Lösung finden. Ja, welche Themen haben wir dabei? Also ein Thema, was ich super spannend finde. Und zwar gab es zum Thema Retail Media im Upper Funnel eine Umfrage unter Marken, die ergibt, dass das Thema halt zunehmend wichtiger wird. Und die Umfrageergebnisse, die würde ich gerne heute einmal besprechen. Denn die hat stattgefunden im Bundesverband Digitale Wirtschaft, BVDW. Und da wurden die Marken aus verschiedenen Segmenten befragt. Wir haben einen Großteil aus dem Bereich LEH, sowohl Food als auch Non-Food, so 54%. Dann hat man noch so mit ungefähr 15-20% Kategorien wie Drogerie und Kosmetik, Consumer Electronics dabei, aber auch irgendwie Gartenbedarf, Bau und so ein paar andere waren mit dabei. Und Retail Media heißt natürlich auch zum großen Teil Marktplätze. Ne? Denn Retail Media ist in den letzten Jahren groß geworden. Das hing definitiv auch mit dem Wachstum der Marktplätze zusammen. Ich hatte da ja auch auf meinem Vortrag bei der Marktplatz-Convention so ein paar große Entwicklungen aufgezeigt. Und da sieht man halt, dass das Thema echt groß wird. So, weil wenn man es hochprognostiziert, ich habe es glaube ich schon ein, zwei Mal geteilt, bis 2028, dann haben wir da über 170 Milliarden Spend worldwide und haben wir irgendwie über 15% der gesamten Werbeausgaben überhaupt, medienübergreifend, überholen damit TV. Und da hat natürlich Marktplatz einen großen Anteil dran. Ne? In Europa hält Amazon über 50% als Marktplatz zum Beispiel von den gesamten Retail-Media Ausgaben. eBay ist dann auch gut dabei mit irgendwie 7% auf Platz 2. Aber dann wird es auch schnell schon irgendwie dünn. So, und dementsprechend ist dieses Thema Retail Media natürlich auch eng gekoppelt an die Marktplätze. So, und Lower Funnel hat den Proof of Concept in den letzten Jahren definitiv gebracht. Da ist auf jeden Fall klar geworden, es lassen sich Umsätze generieren und das in den meisten Fällen, wenn man es gut macht, auch profitabel. Da haben die Marktplätze alle so ein bisschen ähnlichen Ansatz, haben aber einen unterschiedlichen Reifegrad. Das heißt, ein Amazon ist da sicherlich sehr weit. Ein Kaufland hat auch irgendwie gute Möglichkeiten mit irgendwie Sponsored Ads etc. eBay hat ihre eigene Lösung, Otto hat ihre eigene Lösung und. Und das ist irgendwie fest auch im Monetarisierungsmodell von allen Marktplätzen verankert, mit mehr oder weniger Reife. Manche setzen da auf eigene Lösungen, andere wiederum bedienen sich so einer Drittanbieterlösung. Mabaya ist da unter anderem eine Sponsored Products Software as a Service, wenn man so möchte, die Marktplätze da nutzen, um eben Sponsored Products, das heißt Retail Media im Lower Funnel anzubieten. Viele Marken nutzen das eben auch. So, das heißt, das funktioniert und jetzt merken wir aber, dass das Thema Upper Funnel halt immer wichtiger wird. Das heißt, wir schalten mittlerweile für Kunden Upper-Funnel-Kampagnen im Bereich Brand Awareness auf dem Prime-Video, auf Twitch, On-Site irgendwie mit Bannern auf Marktplätzen, aber auch Outside. Also das ist wirklich von bis und das muss Marketing jetzt auch ein Stück weit erst lernen, dass Marktplätze nicht nur Lower, sondern eben auch Upper Funnel sind, ne, wo man eben auch ganz klar so Brand Awareness Kampagne nutzen kann. Wir machen das ganz häufig, wenn Produktneulaunches, Markenrelaunches anstehen und so weiter. Und das macht es halt sehr spannend aufgrund von so ein paar Faktoren, so dass es ganz extrem messbar ist. Wir haben diesen Full Funnel Approach, den kaum eine andere Media-Plattform bietet, wo man wirklich vom ersten View über Brand Awareness bis hin zum letztendlichen Kauf, wenn auch einige Zeit später, tracken kann. Und das macht es halt sehr spannend. Ich glaube, da wird im Marketing einiges passieren, so weil Marketing sich auch zukünftig viel ganz anders messbar machen muss. So, und ich glaube, in der Vergangenheit war es häufig so, ja, das wird schon eine gewisse Wirkung haben und. Aber jetzt kann man es eben klar bemessen. Mir ist klar, dass im Bereich Brand Awareness es jetzt nicht darum geht, welche Purchases sind entstanden. So, obwohl das natürlich auch ein Outcome sein kann. Da misst man natürlich eher Sachen, wie wir so einen Brand Search Uplift haben und. Und das kann man aber alles eben messen. So, und das macht irgendwie das Format sehr spannend. Genau, und auf diesen Upper Funnel wollen wir jetzt halt schauen, weil wir glauben, da passiert gerade ordentlich was. 83% der Marken sagen eben auch, dass sie Upper Funnel zur Aktivierung halt nutzen auf Marktplätzen. 17% sagen nein, also echt irgendwie eine ganze Menge, die da schon irgendwie unterwegs sind. Und wenn man so das Wirkungspotenzial sich von Retail Medium Upper Funnel von Marken anschaut und die das bewerten, dann sagen 17%, dass das schon sehr hoch ist. 51% sagen, dass es hoch ist. 29% sagen, dass es eher mittelmäßig ist. Das ist auch teilweise verständlich, ne, weil da muss man schon mit einem gewissen, mit einem richtigen Approach, mit der richtigen Erwartung, mit der richtigen Auswertung rangehen. Das kann man ja auch nicht von heute auf morgen auswerten, sondern meistens steigen irgendwie Brand Searches halt sukzessive an, nicht von heute auf morgen. Genau, und es gibt halt so ein paar Vorteile, die Marken ganz klar sehen gegenüber alternativen Medien. Das erinnert mich auch an meinen Vortrag so von der Marktplatz-Convention, weil wir ja schon auch so eine Entwicklung haben Richtung Addressable TV, das heißt TV, klar, großes Medium, aber jetzt wird es halt durch die Entwicklung von Retail Media, durch die enge Verknüpfung mit Marktplätzen sehr viel genauer in der Ausspielung und man kann Zielgruppen eben ganz genau auswählen und ansprechen und das ist eben auch ein Grund oder ein Vorteil, den Marken sehen, das heißt eine sehr gute Zielgruppenauswahl und Ansprache, dann wird mit First-Party-Daten gearbeitet, wir haben diesen Full-Funnel-Approach, das heißt wirklich vom ersten Klick bis zum letzten, vom ersten View bis zum letzten Kauf gegebenenfalls, ist alles genau auswertbar. Ne? Die haben zum Marketing Cloud auch viel geleistet. Da gibt es natürlich aber je nach DSP, je nach Plattform eben auch andere Möglichkeiten. Aber das ist so ein bisschen der neue Standard, der die Zukunft da eindeutet. Das kann man, glaube ich, so sagen. Wer ins Thema Amazon Marketing Cloud nochmal tiefer eintauchen möchte, der kann auch mal hier in der Podcast-Historie schauen. Wir haben da 1-2 dedizierte Sessions eben auch schon gemacht. Aber das, da ist auf jeden Fall echt was los. Werde ich vielleicht nochmal 1-2 Mal auch aufgreifen in der Folge. So, das heißt, so für 89% der Befragten geht es eben als Hauptvorteil um dieses Targeting von speziellen Shoppern mit speziellem Nutzungsverhalten. Ein gutes Beispiel ist, glaube ich, so eine Nahrungsergänzung. Das heißt, wenn ich denn jetzt ein Nahrungsergänzungsmittelanbieter bin für Vitamine und ich sag mal, ich habe so eine H-Vitamin-Zusammenstellung, wo Biotin etc. drin ist, dann macht es vielleicht nicht unbedingt Sinn, dass ich jetzt nur irgendwie den bestehenden Traffic in Form von Sponsor Pro etc. abgreife, sondern ich muss mich halt fragen, okay, wie kann ich meine Zielgruppe erreichen oder wie kann ich meine Zielgruppe auch erweitern, ohne mich diesem Klickpreiswettbewerb zu stellen. So, und in diesem Beispiel sind zum Beispiel alle möglichen Beauty-Zielgruppen total interessant. Das heißt, man guckt, okay, was für Haarpflegeprodukte werden gekauft, spezielle Haarkuren, bestimmte Pflegeprodukte für das Haar. Da gibt es ja nicht nur Shampoo und Co., sondern es können auch bestimmte Tools, sag mal, irgendwie spezielle Bürsten etc. halt sein. Und auch die kommen grundsätzlich alle in Frage, weil die haben ja ein ähnliches Ziel, nämlich am Ende schöne Haare haben. So. Anderes Beispiel könnte sein, wenn Leute halt irgendwie Sportequipment holen, Hanteln und so weiter, dann könnte ich als Nahrungsergänzungsmittelanbieter für Proteine zum Beispiel, habe ich da wahrscheinlich eine sehr gute Zielgruppe. Oder wenn ich Mähroboter verkaufe, kann ich Zielgruppensegmente auswählen, die sich gerade ein neues Haus gekauft haben mit Garten. Und diese Zielgruppe kann ich eben nur erreichen, weil der Marktplatz, also die Digital Media Plattform, so viele Daten hat und weiß, ah, okay, diese Person hat vorher irgendwie nie was für Garten gekauft und auf einmal kauft die einen Gartenzaun, Dünger und so weiter, Rasensprenger. Und dementsprechend landen die in diesem Segment, Haus mit Garten, und können dann eben von Anbietern für solche Mähroboter bespielt werden. Oder wenn man jetzt weiß, man ist eher im Premium-Segment unterwegs, kann man auch besonders kaufkräftige Zielgruppen auswählen, die auf Qualität achten. So, wenn ich zum Beispiel im Bereich Mähroboter in Husqvarna bin oder so, oder da jetzt eine eher teure Produkte habe, dann kann ich auch eben eine Zielgruppe ansprechen, die bedingungslose Qualität will und dafür auch ein bisschen mehr vielleicht ausgibt. Und das macht Spaß. Das machen wir ganz, ganz viel für Kunden, und es ist faszinierend, wie man sich an bestehendem Profitabilitätsdruck durch die erhöhten Klickpreise, wie man sich da vorbei navigieren kann, wenn man halt sich ernsthaft mit der Amazon DSP halt auskennt. Da haben wir AdTech-Experten, die seit 20 Jahren eben sich nur in DSPs bewegen, dementsprechend kann man da schon sehr, sehr viel rausholen. Ich glaube, als Marke muss man sich damit beschäftigen, wenn man merkt, okay, Profitabilität, Sponsored Products, meine Zielgruppe ist irgendwo erschöpft, Profitabilitätsdruck steigt, und ich will einfach mich so ein bisschen am bestehenden Markt vorbeiarbeiten und auch neue Zielgruppen erschließen. Wenn man das nicht tut, so in 2025, dann hinkt man da auf jeden Fall hinterher. Genau, auch ganz interessant, mit was für Retail-Media-Anbietern Marken bisher so zusammenarbeiten. So zu 89% sind es eben Retailer bzw. Retail-Media-Netzwerke. Neben Amazon ist da auch so ein Otto dabei, ein Obi First Media Group, die da ja viel machen, ein Bräuniger, eBay und Co. Dann haben wir aber auch 66% der Befragten, die mit Netzwerkvermarktern zusammenarbeiten. Ganz bekannt ist da sicherlich ein Criteo, Citrus Ads, Marketing of Moments und so weiter. Und dann wird es nachher sehr speziell mit so AdTech-Providern wie The Trade Desk, Xander und Co. Das wird häufig auch über Agenturen bespielt, wenn man mal ehrlich ist. Trotzdem irgendwie interessant, wie das so verteilt ist. Trotzdem gibt es natürlich auch einige Gründe, die gegen Upper Funnel Invests mit Retail Media sprechen. Und auch da sagen die Befragten so zu 67%, dass es einfach zu teuer ist im Vergleich zu anderen digitalen Kanälen. Ich glaube, was man schon mal auch festhalten kann, ja, so ein Twitch ist cool, ja, ein Prime Video funktioniert extrem gut. Und trotzdem ist so ein YouTube sicherlich irgendwo günstiger, so in bestimmten Bereichen. Da hast du natürlich aber nicht so hast du andere Zielgruppen, die nicht so auf Kauf aus sind. Und trotzdem ist es irgendwie für einfach nur Reichweite sicherlich irgendwie eine kostengünstigere Variante. Und 17% der Befragten sagen, es ist zu wenig Reichweite bei hohem Steuerungsaufwand. Und das sehen wir auch. Und ich würde vielleicht noch ergänzen, dass es auch einen hohen Komplexitätsgrad hat. So, darum kommen ja auch viele auf uns zu, weil dieser Mensch, bevor wir das halt selbst aufgebaut haben, beziehungsweise das halt selbst steuern können und die Experten haben, die das halt machen, so viel Zeit vergangen und wir haben auch wahrscheinlich so viel Geld verbrannt, dass die halt sagen, okay, wenn ich das halt nutzen möchte, wenn ich jetzt einen Lamborghini fahren möchte, dann brauche ich auch jemanden, der darin geschult ist, um irgendwo die PS auf die Straße zu bringen, und nicht jemanden, der einfach nur die Reifen zum Durchdrehen bringt. Komische Autometapher, aber ich hoffe, es ist irgendwie klar geworden, was ich damit meine. Das kann ich auf jeden Fall verstehen. Das ist erstmal ein hoher, komplexer Steuerungsaufwand. Also wenn man das eben beherrscht und nutzt, ist extrem mächtig. Genau. Und dann gab es noch eine kleine Befragung, wie viele der Marken planen, in den nächsten 12 Monaten im Upper Funnel Retail Media zu testen, da aktiv zu werden. Da sagen 33% klares Ja, 50% sind sich noch nicht sicher, fühlen sich auch noch nicht ausreichend bewandert in dem Bereich. Von daher kann ich auf jeden Fall sagen, irgendwie unterhaltet euch da. Auch wir versuchen da ja irgendwie viel Content zu beizusteuern. Aber Fragen kann man immer besprechen. Das heißt, sagt auch gerne irgendwie Bescheid, wenn ihr sagt, Mensch, irgendwie, ja, Amazon-Marktplätze laufen bei uns gut. Wir merken aber, Werbedruck halt steigt oder wir sehen einfach irgendwie, unser Wachstum ist ein Stück weit gerade begrenzt. Lass mal die Möglichkeiten sprechen, dann irgendwie kann man das natürlich gerne tun. Aber wir haben jetzt ja auch schon einige Podcasts gemacht, wo man sich informieren kann. Das heißt, das ist eigentlich keine Ausrede heutzutage mehr. Und ja, ich würde gerne nochmal eine Sache aufgreifen, und zwar würde ich mal so einen kleinen Ausflug in den Lower Funnel machen und eine kleine These formulieren. Ich glaube, speziell so ein Amazon DSP, und das kann man auch auf andere Marktplätze, die sowohl eine DSP als auch so eine Sponsored Ads Lösung übertragen, diese DSP-Lösung wird für viele Marken zukünftig profitabler als Sponsored Ads. Frage, warum? So, ich habe tatsächlich diese Woche einen super spannenden Podcast aufgenommen mit einem Gast, das werdet ihr nächste Woche auch hören, beziehungsweise der Podcast wird ja am Montag veröffentlicht und ihr hört das dann am Donnerstag. Der hat über die richtige DSP-Strategie mit der eigenen Marke einen Jahresumsatz von 150 Millionen nur auf Amazon.de erzielt in den letzten Jahren. Ist jedes Jahr stark gewachsen, obwohl die eigene Kategorie eigentlich zu teure Klickpreise hatte. Und wenn man irgendwie 1 Euro investiert hat, hat man irgendwie 60 Cent Umsatz gemacht. Das heißt, das irgendwie nicht richtig funktioniert. Und der ist dann eben über diese DSP-Audiences, wie wir das auch bei unseren Kunden machen, rangegangen. Und das ist der absolute Gamechanger da gewesen. Und der hat eine ganze Kategorie geprägt und aufgebaut für Amazon über diese Strategie. Und das ist irgendwie hochgradig interessant. So, das heißt, da kann man eben auch mit der DSP sehr profitabel diese Werbung halt, schalten. Und wenn man ehrlich ist, der Großteil von den werbetreibenden Marken auch irgendwie auf Amazon, die investieren halt im Bereich Sponsored Ads. So, das ist halt auktionsbasiert. Die Klickpreise werden höher. Manche Marktbegleiter, muss man auch sagen, machen den Markt für andere eben auch so ein bisschen kaputt. Das heißt, es geht bestimmten Marken an einer gewissen Größe gar nicht mehr darum, dass so ein Kanal wie Amazon über Werbung eben auch sehr profitabel ist, sondern es geht auch irgendwo darum, einfach nur sicherzustellen, dass andere Marktbegleiter nicht hochkommen. Und dementsprechend akzeptieren die es auch, wenn so ein Kanal etwas defizitärer ist. Also schon irgendwie faszinierend. Und klar, da begleiten natürlich viele Kunden bei und sorgen dafür, dass man trotzdem irgendwie da profitabel wächst. Aber trotzdem sehen wir auch zunehmend und beraten auch dahingehend, dass man etwas umdenkt und sich so ein bisschen diversifiziert. Denn wenn man auch in den nächsten Jahren weiter profitabel werden möchte, muss man eben teilweise auch andere Wege gehen. Und das geht eben über das Erreichen von so speziellen passenden Zielgruppen außerhalb des Klickpreiswettbewerbs, nämlich über bestimmte Zielgruppensegmente, die man eben nur über die DSP halt erreicht. Ne? Beispiel irgendwie Beautyprodukte, Haarkuren, Shampoo, Bürsten und so weiter. Warum soll man diese Zielgruppe nicht auch mit den eigenen Haarvitaminen erreichen, wenn man weiß, dass das Endziel des Konsumenten irgendwie nachher das gleiche ist? Und da wird man sagen, ja, Nahrungsergänzung ist ein einfaches Beispiel. Wir finden das aber tatsächlich bei fast jedem Kunden so. Das heißt, man muss sich da irgendwie einfach ein bisschen hinsetzen und vor allen Dingen auch mal erkennen, was es für Möglichkeiten gibt. Und dann kann man bewerten, wenn man eine ausreichende Datengrundlage halt hat. Genau, das irgendwie zu kurz zu meinem Retail-Media-Ausflug. Genau, ich habe mir nochmal angeschaut, wie sich so die Top 10 Marktplätze in den USA so von 22 bis 24 verändert haben in den Jahren. Da haben wir einige Konstanten, so zum Beispiel Amazon bleibt auf Position 1, Walmart bleibt auf Position 2 über die Jahre, eBay bleibt auf Position 3, Target bleibt auf Position 4, Best Buy auf 5, alle Jahre alles gleich. Aber darunter ist irgendwie eine ganz interessante Bewegung. Ne? Wayfair hat sich ja neulich aus Deutschland zurückgezogen und ist auch in den USA irgendwie von 22 bis 24 eigentlich immer weiter abgesackt von den Positionen. 22 war auch die beste Position, dann ging es runter. Gleiches gilt auch für Etsy und gleiches gilt auch für Macy's. Und die sind zwar jetzt 24 alle noch in den Top 10, aber teilweise gerade so. Das hängt natürlich auch mit dem Aufstieg von Asia-Plattformen wie im AliExpress und Temu zusammen. Ne? Temu war zwar 2022 noch gar nicht drin, 2023 dann Platz 10, 2024 Platz 6. Das heißt, da geht es irgendwie voran. Muss man auch schauen, wie nachhaltig das ist. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es in den nächsten Jahren wieder runtergeht. Ja, aber irgendwie fand ich ganz, ganz interessant, ne, da mal ab und an in bestimmte Länder reinzuzoomen, wie wir das hier machen. So, Ole, wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich habe Update von Kaufland, was, wenn ihr die Podcast-Folge hört, also am Montag dann auch live geht. Und zwar geht's um den internationalen Verkauf bei Kaufland. Der soll noch einfacher werden. Und zwar gibt's dann eine Funktion, in der ihr das Inventar mit wenigen Klicks von einem Land in mehrere Zielländer übertragen könnt. Das heißt, ihr könnt einzelne oder mehrere Produkte auswählen, die dann einfach ins Zielland kopiert werden. Und genau, falls ihr dort schon bestehende Angebote habt und aus Versehen einfach mal alle Angebote rüber kopiert, dann werden auch wirklich nur die neu angelegt, die noch nicht auf dem Marktplatz verfügbar sind. Spannend bei unterschiedlichen Währungen. Also wir erinnern uns ja, Kaufland hat Deutschland, Slowakei, Polen, Österreich und Tschechien. Das heißt auch mehrere Währungen. Könnt ihr einmal auswählen, ob das automatisch mit dem aktuellen Wechselkurs berechnet wird oder ob das ein prozentualer Wert sein soll, der nach oben oder unten abgerundet werden sein soll. Genau, wie gesagt, Update kommt am 27.01., also dem Montag. Ist auf jeden Fall ein spannendes Update für alle, die auf Kaufland verkaufen und sich überlegen, auch in den anderen Ländern zu verkaufen, beispielsweise in Polen oder in Österreich, aber auch in der Slowakei, die sicherlich interessant sein können. Genau, so ein bisschen abgeguckt, muss man natürlich sagen. Vielleicht auch nicht blöd von Amazon, die natürlich sowas Ähnliches anbieten, schnell zu expandieren in weitere Länder in Europa. Kann man auf jeden Fall sehr gut nutzen, um seinen Umsatz weiter zu steigern. Dann zweites Update von Kaufland, was noch so ein bisschen so ein Fragezeichen auslöst, nicht nur bei mir, sicherlich auch bei anderen. Die Fulfillment bei Kaufland-Seite ist nicht mehr aufrufbar. Man kommt dann auf Seite nicht gefunden. Bisher ist nicht so richtig bekannt, woran das liegt, beziehungsweise was dahinter steckt. Vermutlich arbeitet Kaufland aber gerade an einer neueren, besseren oder auch vielleicht gänzlich anderen Lösung. So, es ist wohl bekannt, dass das Ganze oder die Waren, die jetzt noch bei Kaufland rumliegen, bis zum 28.02. verschickt werden aus dem Kauflandlager. Danach werden Restbestände an die Händler zurückgesendet. So, da bin ich auf jeden Fall gespannt, ob Kaufland dazu Stellung bezieht, dass wir da bald mehr Informationen bekommen. Ja, muss man auf jeden Fall mal beobachten.
Ich finde das schwierig, muss ich sagen, weil wir haben schon, finde ich, was so diese, in Anführungsstrichen, Ad, was kleineren Marktplätze angeht, wo Kaufland natürlich irgendwie eine gewisse Größe hat, logisch, haben wir, finde ich, schon aus Perspektive von Marken so eine gewisse Unverlässlichkeit und Unkonstanz, was irgendwie Provisionen angeht, was Nachhaltigkeit von gewissen Logistikmodellen angeht und, und. Und als Marke mache ich ja eigentlich einmal meine Kanalkalkulation und bringe den Kanal zu laufen, da kümmere ich mich um die Operations. So, aber irgendwie strategisch Finance sollte dann irgendwo einmal auf verlässlichen Grundsäulen gebaut werden. Und wenn es dann irgendwie immer wieder so Änderungen halt gibt, kurzfristig auch, natürlich wird das im Hintergrund auch kommuniziert mit den Händlern, man muss irgendwie Fässer, die man eigentlich schon zugeklopft hat, wieder aufmachen. Und das finde ich irgendwie schwierig. Also da wünsche ich mir schon jetzt auch in 2025 von Marktplätzen wie Kaufland, Otto und so einfach bei Dingen, die veröffentlicht werden, mehr Verlässlichkeit, also dass es dann man sich auch mal als Markt wirklich darauf verlassen kann und sagen kann, okay, dann ist es jetzt so, ich beschäftige mich einmal intensiv, baue dann eine nachhaltige Lösung, kann mich aber auch darauf verlassen, dass das jetzt auf jeden Fall so das nächste halbe Jahr ja auch so sein wird, mal mindestens so, dass weil teilweise fußen darauf ja ganze Kanalentscheidungen. Ne? Gehe ich überhaupt auf so einen Kanal wie ein Amazon, ein Otto, ein eBay, auf und so halt drauf? Und wenn man sagt, ja, passt gerade so für uns, wir haben dann eine niedrige Marge, aber wollen die halt mitnehmen, weil wir die Kanalpräsenz mitnehmen und dann gibt es da irgendwie Änderungen und dann kann man die nicht mehr realisieren, dann ist das schwierig. So, und das muss sich bessern, in meinen Augen.
Absolut. Dann wechseln wir einmal den Marktplatz, gehen rüber zur Temu. Kleiner, aber spannendes Update, wie ich finde, dass jetzt Temu auch bei Plenty Plenty One, also Plenty Markets, verfügbar ist, also eine Schnittstelle zu dem Marktplatz angeboten wird, ist wieder so ein Schritt von Temu, um auch weiter an Relevanz zu gewinnen für auch europäische Händler, die sich vielleicht überlegen, dort zu verkaufen. Zweiter spannender Schritt, der damit einhergeht, war ja, dass Temu seit Dezember 24 auch lokale Lager nutzt in Deutschland, Frankreich, Spanien und Niederlande beispielsweise schon und jetzt nochmal verkündet haben, dass in Zukunft sie sich vorstellen können, ist es kein konkreter Zeithorizont dran, aber dass 80% der Ware, die nach Europa verschickt wird, auch aus europäischen Lagern dann kommt. So, genau, ist auf jeden Fall auch wieder ein wichtiges Update, wird natürlich dann auf die Lieferzeiten irgendwo einzahlen, wird das Ganze aber auch attraktiver wieder machen für Händler, die in Europa verkaufen und sagen, okay, dann ist meine Ware direkt schon in Europa. Genau, sind so kleine, aber immer wieder spannende Updates, die Temu da punktuell setzt. Genau. Dann letztes, vielleicht nicht ganz so spannendes Update, ich fand es aber zumindest mal ganz lustig und nennenswert, weil es dann auch trotzdem neu ist, ist, dass Amazon einen Brand-Name-Generator jetzt langsam einführen wird. Das ist ein Feature, wo man sich mittels KI einen Brandnamen kreieren lassen kann. Was man angeben muss, ist einmal klar, was für Produkte verkaufe ich, was ist meine Zielgruppe und in welcher Kategorie verkaufe ich und dann spuckt Amazon euch ein Brandname aus. Finde ich ganz witzig. Ich muss es mal ausprobieren, wenn ich es bei irgendeinem Kunden finde, was Amazon da so rausgibt. Zählt so für mich oder unter die Kategorie unnötige, aber ganz lustige Features. Und damit wäre das auch die letzte News, mit der man, glaube ich, ganz gut abschließen kann.
Ja, das war also für mich als Quatsch-Feature.
So, ja, also, Ich finde die Vorstellung gut, dass bei Amazon Leute arbeiten, die sich damit jetzt beschäftigt haben, über mehrere Stunden hinweg wahrscheinlich, die da dran gearbeitet haben.
So, wir haben den Use Case, boah, Unternehmen wollen viel mehr Marken, dann müssen wir denen das irgendwie erreichen. Das ist für mich eine typische KI-Spielerei. Schauen wir mal. So, wer weiß, ne? Vielleicht irgendwie, vielleicht wird das ja total einschlagen. Manchmal liegt man da ja auch falsch. So. Alright, cool. Dann hoffe ich, dass ich möglichst viele von euch, dass wir möglichst viele von euch in Berlin sehen. Unser AOM am 18. Februar. Wir haben da wieder echt einige Marken schon am Start, auch die anderen AOMs wie in Hamburg am Vorabend der OMR. Da haben sich jetzt schon so viele Marken angemeldet. Also echt richtig, richtig cool. So in Berlin haben wir noch ein paar Plätze frei. Wenn ihr da Lust habt, sagt uns gerne Bescheid. Wir können euch natürlich auch gerne schon sagen, welche anderen Marken so mit dabei sind. Natürlich im vertraulichen Rahmen. Aber da macht es auf jeden Fall Sinn, einmal so die Strategien abzustimmen. Mensch, was passiert eigentlich in 25? Was hat man auf der Agenda? Das macht, glaube ich, Sinn. Also 18. Februar in Berlin. Könnt euch einfach anmelden. www.aom.de. Ja, und dann freuen wir uns. Also, gute Woche euch. Ciao, ciao.
Ciao.
Du möchtest noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.